Salif, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Willst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hi Jan, danke für die Einladung. Ich mache vieles. Ich bin Papa daheim, ich habe zwei kleine Töchter, 3 und 6. Beruflich bin ich beim SRF, sitze schon seit 10 Jahren. Bei der Sternstunde Philosophie, Diskussionssendung am Sonntagmorgen. Ich war zuerst Redakteur 5 Jahre und jetzt seit knapp 5 Jahren Moderator auch von dieser Sendung. Und mache fürs Radio noch Sachen. Am Samstagmorgen bei SRF 3 bin ich Gast bei der Rahel Giger, so ein bisschen der SRF-Hausphilosoph. Bei Giger, das heisst die Sendung. Und seit kurzem moderiere ich auch noch Radiogespräche. Die heisst Fokus bei SRF 3.
Und im Kleintheater machst du auch noch etwas?
Genau, im Kleintheater Luzern mache ich mit einem Kollegen, Freund zusammen Stand-up Philosophy. So ein bisschen philosophisches Kabarett, genau. Und wenn ich Zeit habe, schreibe ich manchmal noch ein Buch.
Jetzt kommt noch ein neues Büchli. Wann hat der Yves so Gefallen bekommen am Philosophieren?
Eigentlich im Gymnasium, glaube ich. Okay. Ich bin in Luzern in Kanti gegangen, im Alpengy, und dort haben wir Philosophie als Pflichtfach gehabt, also 2 Stunden in der Woche. Und ich habe mich mit der Zeit immer auf die 2 Stunden gefreut.
Wie an alles andere.
Ja. Ja, wirklich. Wir hatten einen sehr guten Lehrer gehabt und mir hat es gefallen, einerseits so alle Sachen zu hinterfragen. Also ich habe ursprünglich eigentlich Biologie und Chemie als Schwerpunktfach genommen, weil ich wollte Medizin studieren. Weil mich das interessiert hat, der Körper, aber auch die Funktion von jemandem helfen. So. Und dann aber in der Philosophiestunde habe ich gemerkt, ja, die Modelle von der Chemie und von der Biologie, was ist da eigentlich wirklich?
Statisch, oder?
Also, und wie ist die Realität wirklich dahinter? Weißt du, was können wir wirklich wissen? Und dann war das noch die Zeit gewesen, der Pubertät, wo vielleicht mal der erste Joint dazugekommen ist. Das heisst, wir haben dann auch so ein bisschen gewusst, es gibt noch andere Perspektiven. Wahrnehmungen auf das, was wir Realität nennen. So, und dann hat das so ein bisschen eigentlich angefangen, das Staunen, die Neugier, der Zweifel auch, als Sachen zu hinterfragen. Und das ist eigentlich das Kerngeschäft von der Philosophie.
Philosophie hat ja verschiedene Äste. Welche Äste würde dir am meisten entsprechen?
Ich bin mal auf allen Ästen, würde ich sagen, so ein bisschen daheim gewesen. Okay. Ganz am Anfang habe ich viel so antike Philosophie gemacht, also Platon, Aristoteles und dort.
Ein bisschen Basics, oder?
Basics, genau. Da baut ja also alles drauf auf. Und dann habe ich viel so theoretische Philosophie gemacht, nennt man das. Also Erkenntnistheorie, das heißt, was können wir wissen, was ist Wort, aber auch wie funktioniert Sprache, was ist Bewusstsein und wie hängt unser Geist mit dem Körper zusammen. So, und dann mit der Zeit habe ich dann auch so ein bisschen Kunst und Ästhetik, Schönheit mich interessiert und jetzt zunehmend mehr so politische, ethische Gerechtigkeitsfragen. So. Aber es ist ein Riesenfeld und ich kenne mich nicht bei allem gut aus. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen. Philosoph heisst nicht, dass man so alles auskennt. Aber ja.
Eben, ich wollte fragen, ob du jetzt das Leben durchgespielt hast.
Im Kopf?
Im Kopf?
Nein. Ja, aber es ist schon. Also ursprünglich hat ja die Philosophie mal uns helfen, ein besseres Leben zu führen. Das ist eigentlich bei der Antike, auch bei den Stoikern und beim Epikur und so ist das eigentlich die Idee gewesen, oder? Dass du nachher glücklicher oder ein besseres Leben kannst führen.
Würdest du das unterschreiben? Du wohnst dich ja in dem Fach recht
daheim fühlst. Ja, ich würde es mittlerweile wieder unterschreiben, aber ich glaube, es braucht viel Zeit. Am Anfang fällt man in ein Loch rein und so. Und
eben alles hinterfragt.
Richtig. Und nachher im Studium ist es zum Teil völlig praxisfern. Dann bist du einfach irgendwelche Texte am Lesen, die nichts mit dem Leben zu tun haben. So. Ja. Also es ist sehr technisch, sehr wissenschaftlich.
Ja, halt das, was man halt auch bewerten kann, oder?
Richtig, genau. Es hängt wahrscheinlich auch mit dem zusammen. Ja. Und es ist auch so, weißt du, früher beim Aristoteles und bei Platon sind noch eigentlich Philosophie, das ist ein riesen Begriff für Psychologie, für Biologie, also sind jenste Wissenschaften drin gewesen, und es hat sich dann alles abgespalten. Und jetzt macht Philosophie eigentlich nur noch so eine Sparte, und ich weiß gar nicht genau, sie hat oft das Problem zu beschreiben, was sie eigentlich macht, weil viele haben die empirischen Wissenschaften übernommen, oder Glücksforschung zum Beispiel und so.
Ja, Hirnforschung.
Hirnforschung, voilà. Genau, von dem her würde ich jetzt schon sagen, dass mir Philosophie hilft im Alltag, aber es ist nicht so eins zu eins. Aber es hilft einfach auch so ein bisschen mal über die schwierigen Seiten des Lebens nachzudenken, ja. Grundwerte, Ziel in Frage zu stellen, was ist überhaupt wichtig im Leben, wer bin ich, wo will ich hin? So auch die Grenzerfahrung, über die nachzudenken. Und wenn sie dann da sind, dann ist es immer noch ein Schock. Ist immer noch ein anders. Aber man hat so geistig mal eine Langkarte.
Und ein Grundfest, ein Leitplanken, wo man sich dran halten kann.
Voll, so ist es.
Ich nehme so sicher auch, die Philosophie hat sich auch ein bisschen geholfen und stellt sich auch bei den neuen Fragen, seit du Vater bist.
Ja, auf jeden Fall. Also das war so ein bisschen auch ein philosophischer Augenöffner gewesen, ja. Mit den Kindern. Also einerseits auch das Wunder, das beschreiben ja viele, überhaupt eine Geburt dürfen mitzuerleben. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ja. Und wie so ein kleines Wesen aus Samen und Eizellen plötzlich Fingernägel bekommt und Hörli und Augen, die können sehen. Das ist verrückt, oder?
Wie und viel muss stehen? Und auch Fragestellungen, oder?
Ja, von den Kindern, meinst du? Ja, warte, die kommen dann auch, oder? Ja. Genau. Ja, also das hat mit Tod zu tun, aber auch viele so naturwissenschaftliche Fragen, die sie nicht verstehen. Und generell auch so ein Lebensgefühl, gell? Wenn du mit einem kleinen Kind unterwegs bist, dann ist das voll im Moment innen und es kann die Sachen nicht in die Relation stellen und so. Und das löst auch wieder viele Fragen aus. Also das Zeitgefühl, das im Moment sein, überhaupt die Frage, was ist der Mensch? So, sind wir, wie sehr sind wir gewohnt zu dir? Wie schnell lassen wir uns ablenken? Zum Beispiel meine Kinder haben immer Phasen gehabt. Es gibt immer so irgendwie eine Schreiphase, eine Papa-Phase. So, und mein Leben, habe ich dann irgendwie gemerkt, ist auch so, verläuft auch so in Phasen. Es gibt immer so ein
bisschen... In welcher Phase steckst du jetzt?
Ja.
Also wenn du gerade da bei mir sitzt,
ja. Ja, ich glaube, jetzt bin ich so in der Rush-Hour vom Leben. Es ist schon streng mit zwei Kindern und Job, aber es ist gut. Und ich glaube, jetzt haben wir so, was der Schlaf angeht, was die Kleinen schlafen jetzt besser. Genau, die schlafen jetzt gut und cool. So, das ist super. Und jetzt bin ich, nächstes Jahr werde ich 40 und dann, ich denke, im Moment mache ich alles noch so weit. Das macht mir so Spass, so ein Privileg, gell? Die Gespräche dürfen zu führen, so ist etwas vom Schönsten. Und, aber so, ich weiß nicht, ob ich dann in 5 Jahren mal etwas anderes suche. Mal schauen.
Wie wichtig ist für Philosophie der Dialog?
Das ist das Herzstück vom Ganzen. Also der Platon selber, so der erste grosse Philosoph, hat ja eigentlich nur Dialog geschrieben, so, und zumindest sind die überliefert. Und so das Gespräch, das Denken, sagt er, ist auch ein Gespräch mit sich selber.
Ja.
Und es ist essentiell, oder? Also einerseits die unterschiedlichen Perspektiven, die du musst können einnehmen als Philosophin, Philosoph, aber auch dich selber in Frage stellen, dich mit Gegenargumenten konfrontieren. Und ich komme oft auf die guten Ideen im Gespräch oder irgendwo im Wellnessbad. Das gibt es auch.
In der Sauna.
In der Sauna zum Beispiel. Ja, nein, wenn ich so wirklich total entspannt bin, dann auch. Und dann musst du halt an den Computer sitzen oder an den Schreibtisch und das ganz genau ausformulieren. Dann braucht es noch die Disziplin und die Sorgfalt, begrifflich so. Aber im Gespräch entstehen eigentlich in der Regel die guten Ideen.
Wie bereitet sich der Yves auf Gespräch vor, nicht für Sternstunde oder für einen Fokus? Ist das die gleiche Herangehensweise oder anders? Weil das sind ja beide Dialog und Gespräch, oder?
Ja. Ja, Sternstunde ist halt mehr so inhaltstriebener, weniger persönlich. Das heisst, ich muss nicht so viel wissen über die Person, die dort sitzt. Schon.
Sondern
ich muss
Oberthema, für genau, was die kommt,
genau, da geht es dann um Freiheit oder um Gerechtigkeit oder um Steuern, kürzlich so. Und dann musst ja, je nachdem, weißt, es gibt Themen, die ich gut kenne aus dem Studium und auch sonst, irgendwie fühle mich daheim. Ja.
Wo fühlst du dich?
Ja, jetzt zum Beispiel vor einem halben Jahr haben wir einen Neurowissenschaftler gehabt, einen Hirnforscher. Und das kenne ich sehr, sehr gut, die Thematik mit Geist und so. Oder auch Willensfreiheit und so die Debatte, die kernphilosophischen Themen, habe ich das Gefühl, kenne ich gut. Aber wenn es dann ins gesellschaftliche, politische hineingeht, musst du halt viel auch anlesen, oder? Weil, ja, dann musst du dann auch gut
informiert sein. Und dann auch noch Meinung bilden. Wahrscheinlich
eben ja, auch. Das weiß ich nicht. Ich muss auch nicht irgendwie eine Meinung haben in dem Sinn. Also wenn ich Gespräche führe als Moderator.
Oder Neugier, also eine Neugierigkeit entwickeln, um weiter zu fragen, oder?
Ja, das auf jeden Fall.
So wie wahrscheinlich deine Schuhe draus.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, wenn du zum Teil dich gut im Thema auskennst, ist das auch schwierig oder eine Übungssache, dass dann wieder so wie ein bisschen loslässt und sagst, hey, du bist Stellvertreter vom Publikum und du musst eigentlich die Frage stellen, die das Publikum als nächstes würde stellen. Klar musst du auch die grossen Schätze abholen, oder, dort wo interessante Sachen sind, wo der Gast interessant zu sagen hat, aber eigentlich musst du wie Stellvertreter von der Zuschauerinnen und Zuschauer sein und dort gehen fragen, wo sie gerne auch würden fragen. Und da kannst du nicht so nerdmässig spezifisch abdriften und so eine Insider-Diskussion führen, die dich jetzt gerade interessiert, oder? Weil das ist ja eigentlich ein Job, es ist eine Dienstleistung, die ich mache, oder? Ja.
Und wenn jetzt der Humor noch dazukommt fürs Kleintheater, wie gehst du an diese Sachen, wie bereitest du dich da vor? Weil ich nehme dich ja sehr, du hast vorhin gesagt, in der Anschauer war und auf vielen Hochzeiten zum Tanzen. Mhm. Und dann schreibst du auch immer einen eigenen Sketch. Wie bereitest du dich davon?
Zu wenig Zeit habe ich für das. Viel zu wenig Zeit. Also es ist ja so, ich fühle mich auch zum Teil nicht immer wohl. Es ist schwierig. Also weißt du, lustige Sachen zu schreiben, finde ich etwas vom Schwierigsten.
Das ist gar nicht so einfach.
Nein, ich meine, ich habe gerne Humor, ich lache gerne, ich mache gerne irgendwie mal Scherz, weißt du, aus dem Moment raus und so, also, spontan. Ja. Aber wenn du da vorne bist auf der Bühne und du hast einen Text und sie hören dir erst 5 Minuten zu und du musst irgendwie so ein Spannungsaufbau und eine Pointe bringen und so. Aber für uns ist das, weißt du, wir sind totale Anfänger. Wir haben ja vor 4 Jahren mit dem mal angefangen. Ja. Und haben irgendwie gefunden, komm, probieren wir mal. Und die Leute finden Spass und kommen zumindest wieder. Und wir werden Stück für Stück ein bisschen besser. Und das Zeitproblem ist definitiv da. Also das ist, da muss ich auch schauen, ob das in Zukunft noch so oft kann stattfinden. Und wir schreiben ja jedes Mal, wie du gesagt hast, neue Sachen, weißt du. Es ist 3-mal im Jahr und immer wieder neue Texte und Themen und so.
Eben, muss ich auch noch die Muse sein, wo einem küsst, oder? Man kann ja nicht immer die Instagram-Posts von der Tochter, wo der Papi fragt, ins Endlose treiben.
Oder? Nein, auf jeden Fall. Ja, du brauchst auch so ein bisschen, musst in der richtigen Stimmung sein, um die Texte zu schreiben. Das finde ich schon. Du musst so ein bisschen Leichtigkeit haben. Und wenn du im Stress bist, dann geht es schlecht.
Wie siehst du den Stress? Weil eben, ich nehme ja dich sehr wahr, dass du die Themen, die du jetzt bei dir hast, sehr gern machst auch. Wo ist es denn Stress und wo ist es denn gern machen?
Ja, ich würde schon sagen, wenn es inhaltlich ist, mache ich es gern.
Okay.
Und vieles ist halt auch beim SRF noch, weißt du, so Sitzungen und strategische Sachen und das und dieses, was man gar nicht sieht auf dem Schirm, oder?
Also ich...
Das kennst du. Das
bisschen,
ja. Ja, genau, beim Paragraph, klar, du kennst es, oder? Und,
das denn braucht... täglich?
Genau, ja.
Beim Paragraph.
Ja, du hast natürlich intensive Zeit gehabt. Nein, so Sachen ist sicher, ich glaube, ich muss mir immer sagen, was ist mein Kerngeschäft, was kann ich wirklich gut, was mache ich gern und dort dann auch irgendwie die Energie drin investieren.
Aber wenn mit Stress?
Ja, Stress wird, wenn ich in die Agenda schaue und merke, oh fuck, die nächsten 2 Wochen habe ich irgendwie 6 Sachen und muss 6-mal den Kopf rausheben und muss präsent sein.
Also ist es dann eher, wenn es ein gedankliches Konstrukt wird? Das merke ich. Wenn ich mir meine Agenda anschaue und sehe eben 6 Sachen, dann mache ich mir manchmal einen Wolkenschluss daraus, wieder, wenn ich die 6 Sachen einfach vor die Brust nehmen und abarbeiten, so wie es kommt wieder. Wenn du Anfangswoche schaust und dann denkst, dann wird es viel. Aber wenn du es vorweg nimmst, ist es gar nicht viel.
Ja, das ist sicher, das hat etwas. Aber manchmal musst du gleich 3-4 Sachen gleichzeitig vorbereiten. Ja. So ein bisschen so. Und ja, es ist halt noch vor dir. Und es ist gleich, wir stehen gleich in der Öffentlichkeit und haben ein bisschen Druck. Und das ist einfach, ist klar, wir haben auch Privilegien, oder? Das ist schon so. Du bist natürlich noch ein bisschen bekannt so in deiner Nische. Aber es ist gleich nicht ohne. Es ist gleich ein gewisser Druck gekommen. Und ja, und manchmal magst du den auch nicht mehr. Du bist ja auch unterschiedliche Tagesformen, oder? Du bist manchmal verkältet und gehst irgendwie, keine Ahnung, ja, schlecht geschlafen und die Tochter ist irgendwie dreimal in der Nacht und am Morgen hast du irgendwie einen super Gast und stehst im Studio, aber die Zuschauer daheim interessiert es ja null.
Nein,
oder?
Das ist so. Aber wie gehst du mit Druck um? Wie, oder frag mal anders, was brauchst du, um den Druckausgleich zu machen? Weil, wenn du vorher anstehst, hast du automatisch Druck.
Genau.
Das merke ich ja selber auch. Ich habe jetzt halt auch als Galionsfigur manchmal angestellt im Thema Behinderung. Ohne, wenn man mich fragt, ich das nicht so sehe. Du wirst es automatisch.
Genau.
Aber was machst du für den Druckausgleich außer der Familie?
Also die Familie ist auch Druck.
Würde ich sagen, Druck
ist auch funktionieren.
Ist, ja, natürlich.
Aber gleichzeitig hast du recht.
Ist eine Oase, oder?
Hast recht. Also ich mache Sport. Hilft mir viel.
Tennis
ein bisschen, genau. Aber auch Joggen, solche Körperübungen, Stretchen, Entspannen, so finde ich ganz wichtig. Musik mache ich mega gerne. Jeden zweiten, dritten Mittwoch habe ich mit der kleinen Band eine Probe, spiele Keyboard.
Ah, okay. Was für
wir machen so Covers, Pop, Rock, Funk, solche so Sachen. Also easy Sachen. Ich muss jetzt irgendwie nicht, muss man nicht mega viel üben, aber es ist cool zum Spielen. So.
Ja, und ist wahrscheinlich einfach so der Flow, wo dann driftet, oder?
Ja, total. Ja, und dann Humor, also ist schon auch ein Ventil, natürlich. Also, dass du dir wieder dir selber bewusst machst, wie lächerlich das Ganze ist, wie unwichtig das ist, was du da wichtig nimmst, dass es wichtigere Sachen gibt. Finde ich schon auch wichtig. Und zum Teil auch Schwäche zeigen, hilft mir auch. Weißt du, wenn ich etwas Wichtiges habe oder so, einfach mal sagen, oh mein Gott, ich bin jetzt schlecht vorbereitet. Und so. Und dann nimmst du gerade so ein Druck. In der Regel ist das auch sympathisch, weil die anderen sind ja nicht immer perfekt vorbereitet. Also das finde ich noch, ist eine gute Strategie.
Ja, das Zeug auch benennen, was im Kopf abgeht.
Ja.
Auch wenn man es gleich muss machen, oder? Das merke auch ich. Ich habe jetzt gerade eine depressive Phase gehabt, ich weiß auch warum. Und ich glaube, dass es im Leben immer, also ich sage das immer, dass das schwarze Loch einem eigentlich immer begleitet. Da ist immer der Fokus, ob ich es drauf habe oder nicht, entscheidend. Aber da ist es eigentlich immer. Und ich entscheide mich, gehe ich jetzt rein oder schaue ich es anders an. Und das auch mal dürfen sagen, dass das omnipräsent ist, hat mir geholfen, durch die Zeit durchzugehen.
Ja, das finde ich extrem wichtig. Und dort ist natürlich auch eben Freunde oder Beziehungen, jetzt meine Partnerin, wo du so Zeug kannst irgendwie einfach loslassen und dich selber sein und sagen, hey, ich mag nicht mehr und ich habe Angst und so weiter. Das ist total wichtig, dass du die Sachen kannst benennen, ja.
Aber wo denn du gemerkt hast, dass denn du vielleicht der Herr Philosoph bist vom SRF und man Erwartungen auch an dich gehabt hat, wie bist du mit dem umgegangen? Weil dich kennt man ja. Wenn man eine Sternstunde ein bisschen verfolgt, wie gehst du mit dem um?
Also in der Regel ist es mega schön, weil es ist ja nicht Tagesschau. Es sind jetzt mega viele, die mich irgendwie darauf ansprechen. Schon immer wieder und immer mehr. Aber es sind ja meistens, unsere Sendung schauen eigentlich nur Leute, die sie gut finden.
Okay.
Bei der Arena ist das anders, oder? Also die hast
Das ist so.
Die hast das Gefühl, die manchmal musst du dich auch schauen und dann regst du dich auf und so.
Ja.
Und bei uns, also wenn mich jemand anspricht, dann ist es eigentlich immer schön und sagen, hey, danke, ich möchte das so cool und so wichtig, das ist für mich die wichtigste, beste Sendung im SRF und so. Also ich meine, das ist einfach schön. Und sonst, ich finde es halt manchmal so ein bisschen schwierig, du weißt nie, kennt dich jetzt jemand so in der Öffentlichkeit oder nicht, wenn du im Zug sitzt und die Beine aufhörst oder so und ein bisschen stößen. Es ist halt, ja, aber es ist hey, also es ist Peanuts, oder?
Was, eben, du hast gesagt, du schreibst noch Bücher, was gibt dir ein Schreiben, wo du vielleicht im Dialog nicht hast?
Schreiben gibt mir die Exaktheit, die Genauigkeit, die Klarheit. Die Klarheit, ja. Obwohl es, also Schreiben ist etwas vom anstrengendsten im Leben, das ich jemals gemacht habe. Also ich habe jetzt zwei Bücher geschrieben und jedes Mal bin ich noch recht kaputt gewesen. Und auch nach so Arbeitstagen. Es ist einfach so intensiv und und du musst dir so immer überlegen, stimmt das Wort, stimmt so, ist es genau, was du denkst und passt so. Und ja, es ist ein sehr anstrengender Prozess, aber letztlich, ich bin jetzt nicht der grosse Schreiber, weißt du, ich habe das Gefühl, es fällt mir auch eher schwer. Aber ich gehe gerne mit gewissen Themen in die Öffentlichkeit und es hat Spass gemacht, wieder jetzt zum Thema Humor, das Büchlein, das ich geschrieben habe, einfach auch mal die Texte zu lesen und die Neugier können zu befriedigen. Oder das Rätsel, warum finden wir überhaupt etwas komisch und wie kann uns Humor helfen, ein besseres Leben zu führen. Also, und das ist für mich so wie ein Lebensthema. Aber ich habe nie richtig intensiv darüber nachgedacht. Und das habe ich jetzt können machen, dank dem Buch.
Wie muss ich mir das vorstellen? Du merkst am Morgen, heute kann ich schreiben und gehst. Oder zwingst du dich auch ein bisschen manchmal, wenn du schreibst?
Ja, ich zwinge mich manchmal. Ja, ja. Okay. Du musst einfach hinsetzen und anfangen und mal etwas schreiben. Oder manchmal, wenn du nicht so klar bist im Kopf, dann lese ich eher Sachen. Weißt? Suchst dir Zitate raus, die du dann kannst einfügen kannst. Ja, aber du eigentlich so warten, bis dich die Musik küsst, das funktioniert, glaube ich, nicht. Auch bei vielen Schriftstellerinnen funktioniert das nicht. Du musst eine Disziplin haben. Ja.
Ja, es ist halt immer. Zuerst ist immer die Freude, aber nachher, um das längerfristig machen, musst du, glaube ich, auch manchmal einfach durchziehen.
Ja, und ich meine, ich habe jetzt das Buch auch so ein bisschen nebendran geschrieben, neben all dem Karsumpel, den ich vorher gesagt habe, oder? Also dem. Und zum Glück ist zum Teil die Tante gekommen oder meine Mutter kommt auf die Kinder geschaut. Da ist immer ein Freitag, ich habe einen Papa-Tag, also ich arbeite nur 80%, ja. Einen Tag daheim und so. Und da haben die Menschen auch an dem Tag können schreiben. Oder meine Frau hat mal geschaut, am Wochenendtag. Aber der musst du dann auch, oder? Dann hast du dann diesen Tag. Und da kannst du nicht sagen, uff, heute bin ich jetzt ein bisschen dizzy im Kopf, mache ich jetzt nicht, oder?
Ja, oder auch gleich sich auch so etwas erlauben. Natürlich gleich auch dranbleiben und sagen, jetzt musst du, aber auch sagen, heute geht gar nichts, ja. Und dann auch nichts erzwingen. Oder? Das merke ich manchmal. Das Lustige ist, wenn ich mir etwas vornehme, meistens nicht klappt und manchmal im grössten Stress irgendwo noch eine halbe Stunde rum ist, wo ich dann das, was ich eigentlich mir vorgenommen habe, eher noch durchziehe, wieder, wenn ich mir einen Tag vorgenommen habe, das zu machen, ist meistens nicht so. Also, es gibt es manchmal, aber manchmal denke ich, jetzt habe ich mir das vorgenommen, das
geht gleich. Jetzt musst du loslassen. Ja, das kenne ich gut. Das kenne ich schon. Also, wenn es wirklich Tage gibt, wo es gar nicht geht, wo du irgendwie nicht in Stimmung bist oder nicht magst und nicht willst. Ja, und Selbstdisziplin, habe ich das Gefühl, wird nicht grösser mit dem Alter. Also, ich habe das Gefühl, früher habe ich... Ich habe mal eine Doktorarbeit geschrieben, die ist irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Seiten gewesen, oder? Und du hast keinen äußeren Druck gehabt in dem Sinn. Du hast nach 3 Jahren einfach müssen etwas abgeben. Und dann jeden Tag irgendwie daran arbeiten. Und jetzt bin ich schon gewöhnt, dass von außen ein Druck immer rum ist, oder? Und ja, ohne den geht es manchmal nicht mehr. Und
nein, Druck ist, glaube ich, auch manchmal ein bisschen zu negativ behaftet. Also ich brauche den Druck, um auch meine Freizeit besser zu nutzen. Also wenn ich weiss, heute habe ich frei, weil morgen und übermorgen etwas ansteht, kann ich es eher nutzen, heute frei zu haben, wieder wenn ich jetzt 2 Wochen frei habe, weil ich nicht weiss, wenn die nächste Drucksituation kommt, dann bin ich eher am Umsürmeln.
Ja.
Wieder wenn ich weiss, morgen habe ich wieder etwas, also kann ich heute ein bisschen rumbambeln.
Ja. Ja, du musst eigentlich schauen, dass das, was morgen ist, nicht in deinem Kopf umspinnt jetzt, oder?
Das ist so. Aber ich bin manchmal wirklich der dann so denkt, morgen nichts, übermorgen nichts. Also könnte ich es eigentlich geniessen, aber ich brauche dann wie so Struktur von außen, dass ich mir wirklich kann, wie die Freiheit geben.
Ja.
Welches Thema, das ich noch mit dir anschauen möchte, ist so der philosophische Aspekt zum Thema Behinderung. Warum ist die Gesellschaft immer noch so auf dem Defekt sein, auf das Kranke zum Thema Behinderung? Also weißt du, nicht als Lebensform.
Ja, ich glaube, das ist also die ganzen Disability Studies und das kennst du alles besser. Und bei uns war schon mal der Raoul Krauthausen gewesen, auch ein Aktivist. Und der hat das immer stark betont und und für mich das auch so ein bisschen erst dann klar gemacht. Ich habe mich jetzt, weißt du, eben, weil nicht notgedrungen, habe ich mich mit dem gar nicht so stark auseinandergesetzt. Dass die Gesellschaft vielleicht jemanden behindert macht, weißt du, so in dem Sinn, oder? Dass du, indem du nicht barrierefrei kannst leben und so. Und ich glaube aber im Moment, so wie ich das wahrnehme, in meiner Bubble findet eine recht kleine Revolution statt. Also was Diversity angeht, Vielfalt angeht. Die Frage ist einfach, wie viel Macht das hat politisch und wie schnell das geht, bis etwas funktioniert. Und das ist sicher recht frustrierend, nehme ich an. Das bist du schon ein bisschen am...
Es kommt darauf an, ich muss mich manchmal wie aus dem Thema rausgeben, also mich mit anderen beschäftigen, um wieder einen Hosenlupf können zu machen. Wenn ich mich nur mit dem Thema Behinderung auseinandersetze, dann habe ich manchmal das Gefühl, es geht gar nichts. Und dann sitzt irgendwie wieder jemand, der nur Kunst macht, da und gibt mir irgendwie wieder einen Input von aus einer Richtung nichts. Und dann kann ich mir wie frisch als Wähler. Ich habe immer mehr festgestellt, dass die Gesellschaft offen ist für das Thema Behinderung, aber noch beim kleinen Einmaleins steckt. Und wenn ich mich zu fest mit meiner Behinderung und mit meiner Community nur auseinandersetze, bin ich bei Algebra.
Ja.
Und dann fällt es schwierig, kleinen Einmaleins gerecht zu werden und immer wieder zu sagen, das und das sollte, bevor denn das und das dann ist. Und darum denke ich manchmal,
bist 10 Schritte voraus,
müssen wir wie mit anderen Themen, dass man nicht zum Berufsbehinderten wird.
Ja, ich finde das aber auch wichtig, weißt, dass Leute mit einer Behinderung nicht immer über ihre Behinderung reden, sondern über Physik oder über, weiss nicht was, über Sport. Dass es wie normal wird, oder?
Ja.
Aber hey, ja, wir sehen das auch bei uns, wenn wir zum Teil Gäste einladen, oder? Das ist einfach auch schwierig.
Ja.
Und,
weil halt das omnipräsent ist, das Thema ja dann schlussendlich.
Genau. Ja, genau. Und es ist schon noch so, weißt du, klar gesehen Behinderung in der Gesellschaft, aber wenn ich jetzt meine Kinder anschaue, oder wenn sie jemanden sehen, der im Rollstuhl ist, dann ist es für sie, oh, Papa, schau mal, was hat der?
Und was machst du denn?
Ja, dann sage ich, ich weiss manchmal auch nicht, was der denn hat, oder? Dann sage ich, ja, der kann nicht mehr laufen. Dann fragt sie, warum? Dann sagt sie, ja, das weiss ich nicht, vielleicht das oder dieses, so. Aber es ist für sie, ich versuche das so mit einer Selbstverständlichkeit ein bisschen überzubringen, oder? Aber für sie ist es auffallend.
Ja,
und darum, das ist ja das Problem von dem reduziert werden, oder? Das Auffallen. Das ist wie jemand, der im Gesicht ein Tattoo hat, oder?
Ja, das ist schon. Und eben, dass der Voyeurismus
den
Mensch antreibt, das muss ja auch ich, muss selber zu einer anderen Gruppe gehören.
Aber
ich schaue auch etwas Spannendes an.
Vielleicht ist es auch Neugier. Also bei den Kindern würde ich jetzt nicht sagen,
Voyeurismus. Nein, bei Kindern ist es Neugier. Also bei Kindern ist es wirklich Neugier. Und darum sage ich, geht immer als Eltern mit dem Kind also zu den Männern und fragen, ob sie dafür fragen.
Ja.
Weil was ich manchmal dann höre, was gar nicht mit meiner Behinderung zu tun hat. Also ich habe schon einen Schaden gehabt, oder ich war der kranke Mann gewesen, oder ich habe böse Beine gehabt. Und weißt du, ich bin dann der, wenn er das hört, muss dann zu den Eltern herangeht und sagt,
hey, so nicht.
Nein, ich sage, sie, warum bin ich für ihre Tochter ein kranker Mann? Weil ich bin einmal durchgefahren und dann hat es geheißen, schau Mami, der kranke Mann. Und ich habe nicht das Kind verurteilt für diese Aussage, sondern es muss ja irgendwo das gehört haben. Dann habe ich gesagt, sie, aber ich bin seit 2 Jahren nicht mehr krank gewesen. Und dann merkst du eben, dass das Thema Behinderung immer als krank angeschaut wird. Oder? Ich bin für mich nicht krank. Ich bin für mich so auf die Welt gekommen. Darum ist für mich die Fragestellung von krank und nicht krank ganz eine andere. Krank bin ich erst, wenn ich verkältet bin.
Wenn du Fieber hast,
Ja, nein, es ist so.
Ja, aber es ist so das Eingeschränktsein, oder? Das ist es eigentlich, glaube ich, was dahinter steckt, wo man findet, die können gewisse Sachen dann halt nicht oder weniger gut, so. Ja. Und dort ist aber auch die Frage, oder? können sie das, weil es anders sind oder weil die Gesellschaft ihnen nicht hilft. Dass sie's
oder ist es nur die Vorstellung?
Ja.
Weil das habe ich auch müssen lernen. Ich habe von mir ganz ein anderes Bild gehabt, bis ich beim SRF gearbeitet habe. Wo dann einfach mein Produzent gesagt hat, ich erwarte, dass du um 10 Uhr einfach da bist. Mhm. Und dann konnte ich mir auch nicht gross Gedanken machen, was alles nicht geht, sondern ich einfach gewusst, ich muss um 10 Uhr jetzt sein. Und bin über mich rausgewachsen, wo ich mir selber vorne nicht zugetraut habe. Mhm. Darum denke ich, manchmal ist es auch die Einstellung von einem selber, was einen behindert und was nicht. Ohne jetzt meine körperliche Behinderung wegzudiskutieren. Aber ich bin eher noch mehr im Stand, wenn ich etwas will machen. Mhm. Und das ist dann manchmal vielleicht auch der gesellschaftliche Slogan, wo vielleicht Menschen mit Behinderung auch behindert machen, weil die allgemeine Haltung schon so ist.
So ein mit der Opferrolle reingehst. Also ich habe das Gefühl, was den allermeisten fehlt, ist wie die Perspektive. Ja. Oder? Also wir haben, glaube ich, in der Schule haben wir ein Experiment gemacht und sind mal, weißt du, so mit Augen zu durch den Bahnhof gelaufen und all die Geschichten.
Zu 10?
Ja, ich glaube, es ist zu 10.
Ist ja eh nur gäbiger Bahnhof.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau,
was es ist. Also Basel wäre einfach ein kompliziert.
Ja. Ja, und dann jetzt zum Beispiel Kind haben, oder? Also mit dem Kinderwagen ist der Tram in Zürich. So, jetzt gibt es einfach nur gewisse Strecken, kannst du einfach nicht reinfahren oder nur in das zweite Tram. Das hast du vorher, ich habe doch nie über das nachgedacht. Ich bin einfach reingelaufen, oder? Und ich glaube, das ist schon der Grundding, dass wir uns die Probleme, die Weltsicht, die Perspektive, die Interessen und die Hindernisse einfach nicht bewusst sind. Weil wir unsere anderen Probleme haben.
Und oder? Da sage ich natürlich, und da bin ich dann wieder sehr aktivistisch und da stelle ich dann auch Forderungen, wenn es um Barrierefreiheit geht, das muss man gesellschaftlich diskutieren, weil ich finde es ungerecht, wenn das Politik nur uns mit der Verhältnismäßigkeit in die Schuhe schiebt. Aber du jetzt als Familienvater.
Also was heisst das, weil es wenig sind?
Weil es wenig sind, so, heisst einfach, wenn die Verhältnismäßigkeit dementsprechend ist, dann bauen wir um. Mhm. Und dann muss ich immer ein bisschen lachen und denken, das ist jetzt die falsche Herangehensweise. Weil, wie erwartet ihr, dass ein Mensch mit Behinderung, dass ich tagelang antue, das Hindernis, also ich mache denn das oft, weil ich sage immer meinen Mitstreiter oder Mitmenschen mit Behinderung, verstopfe ich so lange die Bushaltestelle, wenn ich sie brauche, bis es dann umgebaut wird. Und ich sage aber immer, der Denkansatz von der Verhältnismäßigkeit ist anders. Wenn umgebaut ist, könnt ihr dann sagen, jetzt müsst ihr kommen. Aber solange es nicht umgebaut wird, wird sich niemand das antun, wie jeden Tag sich mit diesen Hürden auseinandersetzen. Ja. Ausser eben, der Wille ist gross. Also wenn ich in einer Hochschule sozusagen gehe, dozieren, wollte ich das unbedingt. Und dann ist mir dann auch gleich, ob ich muss eine Tür aufziehen oder so. Aber ich sage dann immer, das könnt ihr nicht erwarten von den Studierenden. Und darum haben die wahrscheinlich auch noch niemand mit Behinderung oder ganz selten jemand, der studiert, weil der Kraftaufwand, überhaupt bei euch ins Gebäude reinzukommen, ist schon ungerecht, wegen der Mitstudierenden. Die können am Morgen schlaftrunken in die Hochschule reinspazieren und ich muss schon viel mehr Energie aufwenden, überhaupt in den Hörsaal reinzukommen. Das ist einfach erst dann zählt ja, wenn ich im Hörsaal bin, habe ich schon von 100% 20% gebraucht, wo die anderen mit 100 anfangen, oder? Und das probiere ich immer wieder zu erklären und dann kommt immer, aha. Also ich merke dann immer wieder, man muss es erklären und dann bin ich aber dann auch der und jetzt, was machen wir? Jetzt habe ich erklärt. Und dann kommt die grosse Budgetfrage. Und dann denke ich immer, das ist immer die einfachste Ausrede.
Dann kommt wieder die Verhältnismäßigkeit. Das ist wie bei seltenen Krankheiten. Oder wie viel sollst du investieren und so weiter. Das sind eigentlich Gerechtigkeitsfragen. Und Verteilungsfragen.
Und gleich denke ich immer wieder, weil ich würde mich an den Stoiker zuordnen. Weil die wichtigste Ressource des Menschen ist ja die Zeit, die er auch nicht zurückbekommt. Alles andere kommt irgendwie zurückgeben oder kann es anschaffen. Aber die Zeit ist einfach so wichtig, weil irgendwann sterben wir alle. Die Unsterblichkeit hat noch niemand körperlich erreicht. Darum denke ich, ist es dann auch wieder da zu sagen, ist mir es wirklich wichtig, dann ziehe ich es wirklich durch oder ich lasse los. Weil das Loslassen ist gleich heilsam und hilft manchmal auch im Prozess. Der Kaureflex, also der Zubeissen, hilft meistens nicht.
Ja, das finde ich sehr weise. Also auch eben das Loslassen oder das Relativieren und dann gleich wieder können aktiv sein oder aktivistisch sein, aber auch sich nicht aufreiben, sich nicht verschleißen. Oder?
Ja, die Frage ist dann einfach immer wieder, will ich das investieren? Oder genau. Wenn ich weiss, meine Zeit ist begrenzt. Also nicht mal auf das Projekt, sondern ich weiss nicht, ob ich die nächsten 10 Minuten erlebe. Und das ist dann manchmal die Frage, willst du es durchziehen oder nicht? Wenn du weisst, es könnte auch vorbei sein. Und das sind für das ist es immer matchentscheidend für mich. Und da ist der Senegal halt für mich sehr wichtig gewesen. Weil das habe ich in der Pubertät dann angefangen konsumieren und einfach halt Fragen stellen. Also darum bin ich bei Sokrates, bei der ja nur mit Fragen gefragt. Und darum sage ich, mache ich so gerne Interviews, weil jetzt rede ich sehr viel.
Aber, das ist gut. Das ist
aber durch das, dass ich mit Leuten im Dialog bin, wie meine Welt eben farbiger, weil es immer wieder einen neuen Anstrich bekommt, oder?
Ja, das ist so. Also du eignest dir auch eine fremde Sichtweise
an. Ja, duckt aus alles.
Genau, ja. Ja, nein, es ist... und es ist auch schön, einen Menschen versuchen, ein bisschen zum sich öffnen bringen, weißt?
Ja, und zu verstehen. Also man muss ja nicht... Zum Verstehen muss man sie ja nicht... wie soll ich sagen... immer gleicher Meinung sein, um zu verstehen, sondern es geht nur ums Auszulassen, oder?
Genau.
Und wollen den anderen irgendwo durch die Menschlichkeit auch zu sehen.
Ja, die Frage ist halt, wie sehr verbreitend die Tugend ist, die Offenheit im Moment. Ja, oder? Aber ich finde es gut, wenn man die vorlebt. Ich versuche das ja auch zu machen. Wir versuchen das auch zu machen mit unserer Sendung. Und ja, ich finde es zum Teil auch frustrierend zu sehen, wie viele Leute heute das nicht mehr können oder nicht mehr wollen, jemandem zuzulassen und jemandem eine Chance zu geben, die Welt sich darstellen können. Und vielleicht könnt ihr ja recht haben. Vielleicht stell dir vor, oder?
Und jemand anderer
könnte recht
und haben. Und das ist aber, wenn du den Ansatz hast, dass der andere könnte recht haben und dir noch etwas beibringen könnte, oder dass deine Weltanschauung vielleicht jetzt nicht bis zum Ende stimmt, musst du dich halt selber auch nicht so nahe nehmen. Also hoch auch ansiedeln. Und da hilft mir natürlich die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. Also das ist für mich der matchentscheidende Punkt gewesen für alles. Weil Sterblichkeit ordnet dich dann auch ein. Und das wünsche ich mir manchmal auch von gewissen Autokraten, dass sie sich ein bisschen mehr würde überlegen, dass sie ja gleich irgendwann Dreck sind.
Ja.
Ja und nur noch eine Randnotiz im grossen Gesichtsbuch.
Ja, ja.
Was ist für dich die Sterblichkeit? Also die körperliche?
Ja, es gibt einen Satz vom Sokrates und vom Montaigne, der sagt, Philosophieren heisst Sterben lehren. Und ich finde, der Satz, an dem ist eigentlich sehr viel dran.
Ja, weil du hinterfragst dich, eben in dem, dass anderen zuhörst.
Genau, und du Sterben lehren heisst halt auch Leben zu lehren, weißt? Also wie du es vorher gesagt hast, oder? Bewusster zu leben, dankbarer zu leben, mehr Moment zu leben, die richtige Priorität zu setzen, indem du dir, wie du zu Stoiker gesagt hast, bewusst machst, dass du sterblich bist, oder? Memento mori. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Philosophisches. ich denke ab und zu immer wieder, sagen wir auf abstrakte Weise, über meinen Tod nach. Ich bin noch nie irgendwie todkrank gewesen, oder kurz vor dem Tod gestanden oder so. Aber für mich ist die Tatsache von der Sterblichkeit ist sehr wichtig, finde ich auch für mein Leben und für die wichtigen Entscheidungen, die ich im Leben treffe. Und zu wissen oder zu glauben, dass ich nur das eine Leben habe. Ich glaube nicht an eine unsterbliche Seele, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht, dass nachher noch irgendetwas kommt. Also bei mir ist es fertig so. Wenn es gut wird, werde ich 90 und dann
tschüss zusammen. Ich könnte 99 werden, weil dann könnte man sagen, der Jan ist nicht ganz 100.
Man hat es immer gewusst.
Das wäre, also wenn ich das schaffe, habe ich alles durchgespielt.
Ja, das ist ja ein schönes Alter, muss man sagen. Also ja, ich tue. Nein, man ist dankbar für alles, für viel Gesundheit. Und, ja, aber es ist schon etwas Unheimliches, der Gedanke, dass wir da nicht auf ewig sind, obwohl wir es alle wissen. Aber ja. Wir machen da so viele Sachen und spielen unsere Spiele und unsere Rollen und haben unseren Job und nehmen uns wichtig und so weiter. Aber letztlich sind wir... Ja, Lebewesen auf der Kruste von einem Planeten, wo wir kaputt machen mit der Zeit und dann gehen wir dann wieder. Also ja. Es ist grundsätzlich recht absurd.
Nein, und vor allem habe ich durch meine eigene Nahtoderfahrung, die ich auch bei der Judith ausgeführt habe im Fokus, aber auch mit dem Sterben von einem älteren Teil wird das unheimlich bewusst, dass ihr dann also für Kinder, sie sind ja ältere Götter, weil die sind omnipräsent, mal besser, mal weniger besser, je nach Alter, aber sie sind einfach immer da. Und plötzlich ist es nicht mehr da und das Leben geht trotzdem weiter. Und das ist schon auch so für mich eine Feststellung gewesen. Ja, eben, es geht weiter, auch wenn jetzt ein wichtiger Bestandteil an einem selber. Nach mir wird es weitergehen. Und darum denke ich einfach, ist es immer wieder wichtig, was einem... Weil man kommt ja nicht auf die Welt mit einem Auftrag. Also ich wüsste nichts davon. Darum, das ist eigentlich auch eine geschenkte Zeit darauf, auf dem Planet. Darum, warum so Schwere einbauen. Ich kenne sie selber auch.
Ja, wir können natürlich auch sagen, aber Schwere kommt gerade durch das. Du hast nur eine Chance so, und du kannst jetzt alles machen oder sehr viel in der heutigen Zeit. Wir sind ja, die meisten von uns in der Schweiz sind sehr privilegiert. Wir haben viel
zum Glück.
Grosse Wahlfreiheit. Wir müssen
Glück raus, oder?
Genau, wir können wählen, mit wem wir zusammenleben, wo, welchen Job und so. Und für viele erleben das auch als einen ungeheuren Druck, oder? Und die ganze Zeit das Werweisen und was soll ich jetzt, wer bin ich eigentlich und meine grosse Leidenschaft, was ist das, die habe ich noch nicht entdeckt. Das ist ein riesen Stress, so Selbstverwirklichung, oder? für viele.
Ja, aber es hilft einem gleich immer wieder, glaube ich, das auch immer wieder mal, nicht jeden Tag, rauszuholen, aber wenn so wirklich Wind knirzt ist, dich zu fragen. Aber was beschäftigt dich jetzt so, wenn jetzt du an die nächsten paar Monate denkst? Wo sieht man dich? Was machst du? Was willst du machen? Welche Themen sind bei dir gerade aktuell?
Ja, bei mir ist jetzt das Büchlein, das rauskommt, über Humor. Das kommt jetzt Mitte September, Ende September, geht so ein bisschen los mit der Vernissage und dann da und dort. Also im Kaufleuten am 27. September und dann in Bern mal etwas, in Luzern, in St. Gallen so. Und mal schauen, was noch kommt. Das ist jetzt so ein bisschen im Kopf. Das ist wie ein kleines Baby, das auf die Welt kommt. Du weißt noch nicht genau, wie es wird aufgenommen werden. Und sonst geht es eigentlich normal weiter mit Fokussendungen und mit Sternstundensendungen. Das ist jetzt mittlerweile so eine Routine schon.
Auf welche Themen freust du dich?
Ich freue mich meistens eher auf Menschen als auf Themen.
Ja, okay.
Aber ja, es ist so, im Moment kann ich es gar nicht so sagen eigentlich. Der nächste Fokus ist mit dem Ökonom Matthias Binswanger.
Und dann,
ja, und der ist ein super Vermittler, gell, für so Wirtschaftsthemen, Inflation und Energiekrise und so. Und einfach mal so ein bisschen, ja, mit dem eine Standortbestimmung machen, was jetzt da auf uns zukommt. Genau, auf das freue ich mich eigentlich noch. Ja, und sonst bin ich auch ein Mensch, der so immer viel Vielfalt braucht. Weißt du, mal wieder irgendwie mit Freunden das Wochenende weg oder das. So ein bisschen, ich freue mich oft auch auf so Sachen, so ein bisschen auf das richtige Leben. Die Arbeit ist für mich schon wichtig. Aber ist nicht das Wichtigste im Leben. Also wenn ich jetzt mich würde sagen, auf was freue ich mich, dann sind es wahrscheinlich nicht Sendungen.
Aber das ist ein interessanter Aspekt. Wenn hast du das Gefühl, dass das jetzt das richtige Leben ist? Welche Kriterien müssen passieren, dass du das Gefühl hast, ich lebe richtig?
Ich glaube, Intensität ist etwas okay. Wichtiges. Das hast du eigentlich auch im Job. So. Mhm. Aber nicht immer. Und so das lebendige Gefühl hat für mich viel mit Sinnlichkeit und Körperlichkeit zu tun.
Also Bewegung?
Bewegung, Nähe, Gefühl, ja. Ins Meer reintauchen. Also wir sind jetzt im Sommer in Portugal gewesen. Also ja, da haben uns das wirklich gegönnt, 3 Wochen mit der Family. Das war super, super Zeit gewesen. Aber ja, sag, du hast noch eine Frage auf der Zunge.
Ja! Ist es denn nicht die Vorstellung vom Moment, wo das macht? Weil wenn du reintauchst, bist du am Machen und kannst dir nicht so geniessen, sondern es ist wahrscheinlich Vordenken und das Nachdenken über den Moment, den du machst.
Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, es gibt die Momente, wo du aber das so Flow-Moment hast, aber du bist schnell. Voll präsent. Nein, das ist nicht so schnell. Es ist ja zum Teil im Sonnenuntergang sitzen oder lauen Sommerabend und du sitzt verrossen und du musst heute nichts mehr machen und ein Bierchen trinken mit einem Freund und du bist körperlich irgendwie so ein bisschen, fühlst dich wohl, entspannt. Und dann das einfach bewusst können geniessen. So, und dann, ich glaube, es ist nicht so, dass du die Intensität nie erlebst, weil du dort so selbst vergessen im Moment aufgehst.
Okay, ich glaube, das kann ich eben wissen.
Ja, nein,
ich glaube, nicht, dass dann zu ankreiert ist, nein. Sondern der Moment nicht einfach passiert.
Nein, ich glaube, so die Achtsamkeitsbewegung, okay. Die Mindfulness, die haben wir schon gelernt, dass du versuchst, ja, den Moment wach zu erleben und nicht zu funktionieren, sondern wirklich präsent zu sein. Aber manchmal sind das halt bei unangenehmen Sachen, bist du jetzt nicht so gerne präsent. Aber jetzt so etwas, zum Beispiel so ein Gespräch, ja. Oder eben Musik machen, Tennis oder ja. Mit der Family oder manchmal auch ein Konzept schreiben für eine Sendung oder das Gespräch selber, das sind natürlich so wirklich so Flow-Momente, wo du dann wirklich präsent bist und das ist etwas, finde ich, extrem Schönes, wo du dann auch zurückdenkst und denkst, was habe ich jetzt in der letzten Woche 3 coole Sachen gemacht und dann kommt dann halt das vor, oder? Aber sicher nicht E-Mails abarbeiten.
Nein, das sicher. Aber wenn jetzt du ja das machst, aber jetzt, du machst Musik und du hast heute vielleicht den Tag, wo du Musik machst und der Flow-Moment kommt nicht, aber der Flow-Moment ist vor 2 Wochen gekommen. Mhm. Hinterfragst du dich nicht, warum das der Moment dann nicht gekommen ist?
Mal, das mache ich manchmal. Das ist ein Signal gekommen.
Ja, eine Kamera ist ausgestiegen, mach nichts.
Gut, also man nimmt den Tonkörper noch. Mal, das frage ich mich natürlich dann schon.
Okay.
Aber ich glaube, das ist also zum Teil sehr komplex.
Ja.
Je nachdem, mit welcher Stimmung du kommst, wie die anderen, mit welcher Stimmung die anderen ja. Kommen, mit welcher Offenheit du reingehst und ob du magst. Und, also, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann denke, ah, Mist, okay. Und so, es war vergeben gewesen.
so nicht.
Nein. Also ich finde überhaupt, solche Erwartungen, ja, sollte man sich abgewöhnen.
Ja, aber das merke ich erst, seit ich älter werde und alles.
Was hast du für ein Jahrgang?
90.
90er.
90. Also auch schon ein paar Runden gedreht auf dem runden Planet.
Ja.
Dass das erst dann kommt, dass ein pubertierender Mensch oder ein Kindmensch zählt gerade immer gerade unter. Und das bin ich froh, Harry, dass im Alter nicht, dass man merkt, okay, der Moment ist jetzt einfach mühsam, aber die gibt's und die müssen auch immer wieder sein, aber es gibt dann auch wieder diesen schönen Moment. Das ist der grosse Gewinn am Alterwerden. Mhm. So eine Gelassenheit.
Ja. Ja, ja. Und eben, ich meine, ich habe vorher gesagt, das lebendig sich fühlen, intensiv zu erleben. Aber selbst das, oder, das kannst du jetzt nicht irgendwie so erzwungen dem nachrennen. Oder? Das ist auch absurd. Weil das
und Leben
ist
oft ein
Kompromiss und so ein bisschen lauwarm und langweilig. So, das gehört halt auch dazu, weißt
du? Kannst du gut mit langweilig?
Ja, ich kann es eigentlich noch gut. Also ich kann es eigentlich nicht so schlecht. Ich finde auch, ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, hat immer sehr hohe Ansprüche, also egal was er macht, oder? Und besucht immer die Intensität. Und wenn es mal einfach so vor sich hin plätschert, dann muss er wie weg. Ja. Und ich finde, das ist so das Pragmatische, das sich durchwurschteln. Ich finde, das lernt man auch, wenn man Kind hat oder überhaupt, wenn man älter wird. So der Idealismus und ja, die grossen Hoffnungen, in was auch immer, in einer Beziehung oder ins Leben generell oder in einem Job. Ich glaube, das ist alles immer letztlich ein Kompromiss. Und ich glaube, es geht auch darum, die Schönheit des Kompromisses lernen zu kennen. Und sehen, wie schön ein Schuss Pragmatismus kann sein im Leben. So.
Ich bin mit meinem Satz durch, wir reden jetzt 50 Minuten schier. Und vielleicht gibt es die ein oder andere Frage, die der Yves an mich hat. Das wäre dein Set jetzt. Muss nicht.
Ja gut, ich bin jetzt nicht in der Fragerolle, aber du hast vorhin gesagt, mit der depressiven Phase, die du hast, das ist schon, und das schwarze Loch, das ist schon jetzt noch in meinem Kopf natürlich. Dort würde ich jetzt schon noch ein bisschen nachfragen, aber du musst sagen, ob
das nein, erzählen. Ich habe auch festgestellt, dass es immer die Zeiten muss geben, weil ich glaube, wenn du das schwarze Loch auch aktiv brauchst, also wenn du weißt, das gibt es und ich kann dort reingumpen, kommst du immer anders wieder raus, weil du...
Du hast nicht Angst, dass dich das verschlingt oder so?
Ich glaube, wenn du es benennst und nicht immer mehr von dir wegdrückst, sondern aktiv auch in dein Leben reinlässt, kannst du es besser handeln wieder. Ich merke oft, dass viele Leute die Zeiten gar nicht mehr wollen.
Aber eben, alles muss positiv sein und glücklich sein und so.
Und das ist aber auch immer nur ein flüchtiger Moment vom Perfekten. Also du musst auch viel daran arbeiten und um können die perfekten Momente zu haben, musst du dich auch ab und zu wieder hinterfragen und das machst du nicht, wenn es gut läuft. Also ganz selten machst du das, dass du dich hinterfragst, wenn alles gut läuft, weil du dann so viel zu tun hast, um das abarbeiten, was perfekt läuft. Und darum sage ich, gump ich manchmal dort rein, und um mich auch mal wieder zu fragen und vielleicht an Stellschrauben zu drehen, um wieder rauszugehen. Und desto älter dass ich werde, desto mehr weiss ich vielleicht, was es dann braucht, um wieder rauszukommen. Manchmal schießt es mich dann einfach an, wenn ich alles ganz schlimm finde. Dann suhle ich mich wirklich da drin. Und dann nach zwei, drei Wochen geht es wieder. Und dann sage ich so, jetzt schießt es mich an, jetzt machen wir wieder.
Fertig Selbstmitleid und Weltschmerz. Und
aber ich bin froh, kann ich das? Oder? Ja. Und ich bin auch froh, gibt es PsychologInnen, gibt es Therapien? Momentan kann ich mich immer gut selber rausnehmen, weil ich merke, ich brauche das. Ich brauche, vor allem fängt es dann meistens an, die Anwärtsspirale oder das Nachdenkliche, wenn der perfekte Moment dasteht. Also, ein gutes Beispiel, nach dem Paragraph. Das kannst du mit vielen Fernsehleuten besprechen. Nach einer abgeschlossenen Produktion kommt das Loch. Und das ist meistens nach dem perfekten Moment fährst du einfach hinterfragen, was kommt jetzt. Und wenn das passiert, dann bist du meistens schon dich wieder am Neuen sortieren. Manchmal kommt bis rein, manchmal kannst du es noch abwenden. Aber ich komme manchmal noch gerne rein. Also ich bin nicht gerne aktiv drin, aber in der Nachbeschauung sage ich immer, bin ich dankbar, dass ich mir meine Fragen gestellt habe. Als staatlich subventionierter Selbstständiger, der sich langsam selber finanziert, habe jetzt müssen lernen, dass das Sommerloch einfach da ist. Also dass am Juni bis August einfach nichts läuft. Und jetzt habe ich mir einfach Strategien überlegt, jetzt gibt die Kamera auch noch auf, das ist immer schön.
Wir möchten einfach bis alle drei.
Dass ich einfach sage, was mache ich das nächste Mal? Also, um das können aufzufahren, oder? Ja. Und nicht wieder reinzulaufen. Ja. Wie stehst du zu diesen düsteren Momenten? Hey, gibt es die auch?
Ja, die gibt es natürlich auch. Ich würde es ähnlich beschreiben wie du. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so den Mut habe. Ich finde es noch schwierig, weißt, wenn du dann gleich Verpflichtungen hast in dieser Zeit. Was sagst du denn ab? Was machst du denn gleich? Drückst du ein bisschen auf die Seite? Das ist schon, finde ich, Challenge, oder?
Ja, vor allem die Erwartungshaltungen von allen. Oder?
Genau, die wissen ja nicht, dass du dann gerade irgendwie ein Tief hast und nicht mehr willst und nicht magst. Und, aber dass du jetzt sagst, eben, du gönnst dir die Zeit und dann nimmst du dir bewusst, dass nach so einem Peak, oder nach so einem Höhepunkt, das nehme ich eigentlich jetzt gerne mit. Ich habe das Gefühl, das haben wir auch so verliert in der heutigen Zeit. Es ist so nahtlos, also immer das andere, das nächste auch noch und so. Und
ich muss dir aber sagen, oder? Auch wenn ich das jetzt aktiv sage, drinnen sein, tue ich nicht gerne.
Ja.
Also weißt du,
ja, klar, ja.
Dann probiere ich alles und man hinterfragt dann auch alles. Und ganz schlimm war es 2020 mit Lockdown und eben Tod vom Vater und ich bin 30 und habe gedacht, jetzt da, 2 Monate einfach in dieser Wohnung drin sein, vor allem im zweiten Lockdown war noch wüst, also Oktober und Schnee, im Sommer hast du noch gut können spazieren, aber wenn es wüst wird, ist es im Rollstuhl jetzt auch nicht so lustig, dann hockst du einfach in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung. Und fast dich einfach überlegen, ist es jetzt das mit 30?
Du bist erst 30, gell?
Ja, aber weißt du, dann fragst du
dich. Ja, klar.
Und dann fängst du dann eben auch an zu diskutieren. Auch, weißt du, wenn du dann zur Gesellschaft, wenn du zu diesen Gruppen gehörst, die vielleicht ein bisschen mehr geschützt werden, und du merkst aber, die Gesellschaft driftet immer mehr weg und schaut eigentlich dich, dann sagst du, nimm ich doch Rücksicht auf versible Personen. Und dann so kannst du Leserbriefe lesen aus dem Internet. Und denkst so, irgendwo auch über deine eigene Existenz fast anfangen zu studieren. Wenn alles gut läuft, sind wir aber schon Teil von einer Gesellschaft. Wenn es aber nicht gut läuft, fährt man dann schon, gibt es schon Strömungen, die dann so sagen, du, ist jetzt schon gut, dass ihr Forderungen habt, aber es gibt andere und dann fährst du ihnen aber schon auch einfach hinterfragen.
Mhm. Ja, dann fühlst du dich so ein bisschen abgewertet und überflüssig und so. Gell?
Und halt wieder auf das, was man sieht, reduziert.
Oder? Ja, also ich meine, vielleicht nur noch kurz, ich hatte einen Moment gehabt, wo ich mal länger arbeitslos war auf Jobsuche und so. Und ich finde, das ist schon noch ein wichtiges Erlebnis gewesen, zu merken, dass dich niemand braucht. So.
Ja.
Das ist,
dass es auch nicht selbstverständlich ist.
Genau, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und ja, und wie wichtig denn doch Anerkennung eben ist, oder? Und auch wenn man sich manchmal immer ganz philosophisch sagt, dass man es nicht braucht. Und beides, genau.
Strukturen, also ich habe mir auch Strukturen überlegt, wo ich nun da innen war. Jeden Tag wirklich jede Storen aufzutun, oder? Wenn ich manchmal im Zug innen bin, könnte die Storen auch unten sein, spielt mir keine Rolle. Aber jetzt zum Tagesrhythmus die Storen aufzutun. Ja. Kaffee, sich selber anlegen, nicht nur im Gammelmodus, auch wenn du da innen bist. Aber die Struktur hat sich auch gebraucht. Und dann habe ich eben auch gemerkt, ich habe mir etwa 15 oder 20 Kilo angegessen und bin recht aus dem Leim gegangen. Und nachher
also im 2020?
Ja, im 2020. Und nachher ist die Anfrage gekommen für den Paragraph im 21. Und dann habe ich mir dann auch eine Fitnesstrainerin zu suchen, da habe mich auch ein bisschen nicht runtergehungert, aber einfach, einfach müssen sagen, also wenn ich neben diesen Parathleten sitze, dann finde
ich... Muss ich eine Gattung machen.
Und du weißt, Fernsehkameras sind eh noch alles in Breite ziehen. Und so, und dann habe ich aber auch für mich einfach gemerkt, dass eigentlich viel, und das trifft das, was du mir gesagt hast, dass die Körperlichkeit, oder, dass die auch wichtig ist. Also ich habe durch das Fitness gemerkt, wie ich auch Probleme besser wälzen kann, wenn ich körperlich mich aktiv an Grenzen gehe. Mhm. Wo ich mit meinem Verstand, ich habe früher alles probiert, mit meinem Verstand zu lösen. Mhm. Ist nicht gegangen. Mhm. Und da merke ich jetzt schon, dass auch an einem sozusagen behinderten Körper zu arbeiten, dass da ganz viele auch alte Krusten gelöst werden, weil ein Mensch mit Behinderung, der vor allem von Geburt an hat, immer ein gestörtes Verhältnis zu seinem Körper. Weil du wirst immer von Ärzten angeschaut, mhm. in den Medien gehörst du auch nicht zu dem Idealbild, mhm. und Therapie machst du auch nur, weil alle sagen, du musst es machen. Und ich habe durch die Erfahrung, also durch die Depression und durch das Wellen wieder die 20 Kilo runter, habe ich einen neuen Zugang auch zu meinem Körper gefunden. Also ist die Zeit auch wieder wichtig gewesen, um die Erfahrung zu machen. Mhm. Also eigentlich aus Eitelkeit habe ich etwas Wegweisendes für mich gelernt.
Ja, schön. Also ich glaube, beides ist wichtig. Sowohl das Verhältnis zum eigenen Körper, zu sich selber, aber auch die Krise als, ja, irgendwie, wo so ein bisschen rückblickend immer eine Veränderung hat und etwas mega Wichtiges. Aber wenn du drin steckst, ist
es ganz schlimm. Und darum noch einmal sagen, es ist so wichtig, wenn es wirklich selber nicht geht. Ich habe gute Freunde und auch eine ganz gute Mutter, wo ich alles darf immer sagen. Aber wenn ihr das nicht habt, liebe Zuhörerinnen, es gibt Hilfe und es gibt gute Hilfe und brauche die Hilfe. Es ist kein Schande, Hilfe anzunehmen. Mhm. Und jetzt, das sage ich jetzt, ich habe ja ein
Gästebuch. Jetzt kommt's End
auf. Ich habe ja ein Gästebuch, oder? Mhm. Wo mich meine Gäste reinschreiben. Und der Yves hat jetzt die glorreiche Gelegenheit, mein erstes Gästebuch zu beenden.
Oh, letzte Seite.
Letzte Seite. Und ich musste schmunzeln, weil ich wusste, ein Philosoph schreibt jetzt etwas da drin. Vielleicht schreibt er ja über das Ende von einem Buch. Vielleicht schreibt er einfach, es war gut. Das hat jetzt auch schon gegeben. Also der Yves darf jetzt mein erstes Gästebuch beenden. Das zweite steht schon in den Startlöchern für den nächsten Gast am Donnerstag. Und jetzt, Yves, ich möchte mich recht herzlich bedanken, weil das Interview ist jetzt auch am Ende. Es hat mir wahnsinnig Freude gemacht. Danke vielmals.
Mich auch. Danke vielmals dir, Jan. Mega schön war, auch dass wir beide, glaube ich, so offen erzählt haben. Danke.